Wunderschönen guten Morgen. Lass uns unsere Bibeln öffnen. Wir sind im Johannesevangelium in der fortlaufenden Betrachtung dieses Evangeliums. Wir sind im Kapitel 6 angelangt. Für unsere Gäste. Also wir sind ja schon eine Zeit lang in diesem Kapitel und ihr wisst, worum es geht. Also man kann dieses ganze Kapitel unter einen Schirm stellen, und zwar der Schirm der Prüfung, des Testes. Hier wird ein jeder getestet, hier wird ein jeder persönlich getestet, und zwar ein echtes Kind Gottes wird getestet. Das sehen wir, wie es anfängt mit Andreas und Philippus. Die Jünger insgesamt werden getestet, sie werden geprüft dadurch, dass Jesus sie übers Wasser schickt, über den See und nicht zu ihnen kommt. Und laut anderen Evangelisten sogar an ihnen vorbeigehen möchte. Und dann sehen wir den Test der Mitläufer. Der Test der Mitläufer, der Menschen, die einfach nur dahin kommen zu Jesus, die hören wollen. Und dieses Kapitel zeigt das Herz auf. Es zeigt die Gründe auf, die Motivationen, warum Menschen Jesus nachfolgen. Es ist in dem Sinn ein Kapitel des Tests, weil hier uns ein Spiegel vorgehalten wird, genauso wie ein Test uns aufzeigen kann, wie gut wir sind oder wie schlecht wir sind, ob wir gut gelernt haben oder nicht. Also es kann uns das Niveau anzeigen, auf dem wir stehen, und so ist dieses Kapitel. Wir haben letzte Mal betrachtet, und zwar die Antwort Jesu. Das sehen wir auf das Murren der Menge, und zwar auf das Murren der Juden. Jesus hat im Allgemeinen schon Stellung genommen zu dem Unglauben der ganzen Mitläufer. Dann ging es detailliert, und Jesus greift auf das Murren der Juden. Ja, also wir sehen, wie es im Text gegliedert ist, das habe ich letztes Mal aufgezeigt. Und ich möchte nur erinnern, dass Jesus, wo er zu den Leuten spricht, also zu den Juden, dann geht er mit Vers 44 vor und sagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Also in diesen Unglauben hinein, in das Murren hinein, zeigt Gott, also Jesus, die Souveränität des Vaters und dass Gott die rettet, die er retten möchte, trotz des Unglaubens und trotz des Murrens. Der Ausdruck, niemand kann zu mir kommen, ist uns vielleicht geläufig, der manchmal auch verwechselt wird. Wenn ihr zurückdenkt an eure Schulbank, also wo ihr in der Schule wart und euch gemeldet habt, schnipsen durfte man vielleicht nicht, ich weiß nicht, wie es in meiner Klasse war. Aber wenn dann es hieß, darf ich auf Toilette oder kann ich auf Toilette? Ja? Ihr kennt das, dass man manchmal gefragt hat, kann ich? Und der Lehrer vielleicht geantwortet hat, ob du es kannst, weiß ich nicht, aber du darfst. Kennt ihr das? Und das ist hier in diesem Text, wenn Jesus davon spricht, niemand kann zu mir kommen. So ist dieses griechische Wort benutzt für die Fähigkeit, ja, dass man etwas kann oder nicht kann, etwas vermag oder nicht vermag. Und Jesus sagt, niemand vermag, niemand hat die Fähigkeit, zu mir zu kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Und das Ziehen haben wir auch letztes Mal betrachtet. Also das wollte ich nur hinzufügen. Um das Können, was Jesus hier klarstellt. Niemand kann zu mir kommen. Und dann geht Jesus hin und sagt, okay, der Vater, er bringt zu mir. Und hier macht Jesus deutlich seine Größe, seine Autorität, wer er ist. Wenn der Vater zu ihm bringt, welch eine Sicherheit da ist für diejenigen, die zu ihm gebracht werden. Wir sehen in diesem, dass Jesus sich Gott gleichstellt und sagt, dass sie in einem zusammenarbeiten, auf einem Niveau, auf einem Level, und dass der Vater zu ihm bringt. und die er zu ihm bringt, die wird er auferwecken. Das sehen wir auch in Vers 45. Jesus zitiert eine Stelle aus Jesaja. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Auch das haben wir betrachtet. Und jetzt weiter. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Er kommt zu mir. Das ist Tatsache. Genauso wie die Antwort zu der Volksmenge in den Versen davor. Dann zeigt Jesus nochmal in Vers 61, in Versen 46 zeigt er auf seine Größe, wer ist und dass derjenige, der zu ihm gebracht wird, warum er sicher sein kann und sicher ist und was er alles bekommt, der zu ihm kommt, gebracht wird vom Vater. Also er fängt mit 46 an. Es ist vielleicht etwas verwirrend, wenn man das einfach liest. Aber wenn man sich hineindenkt in den ganzen Text, dann ist Vers 46 gar nicht verwirrend, sondern es ist eine klare Antwort, dass Jesus seine Person heraushebt, gerade in dem Zusammenhang heraushebt, damit wir wissen, welch eine Sicherheit wir haben, zu welcher Person der Vater die Menschen, die errettet werden, bringt. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat. Nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Also der Vater bringt zu einer Person, zu Christus, der anders ist, der unvergleichlich ist mit irgendjemand sonst auf dieser Welt. Er hat die direkte Beziehung zum Vater. Das sehen wir, dass er das auch bei Johannes Kapitel 3 zu Nikodemus so ähnlich gesagt hat, Vers 13. Ja, er hebt sich heraus, ich bin unvergleichlich. Leute, alle anderen können davon nicht reden. Ich habe einen direkten Bezug zum Vater, ich komme vom Vater. Und dann natürlich öffnet er, ich bin das Brot des Lebens und so weiter. Also das ist einfach nur eine Erinnerung zum Text, den wir betrachtet haben. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo Jesus sich, also erstmal ging es um die Mitläufer, hat er adressiert, er hat die Juden adressiert und jetzt adressiert er die Jünger. Und wir sehen in diesem Ganzen nochmal zur Erinnerung, Mitläufer kann es in jeder Kategorie geben. Unter der breiten Masse, unter Juden, unter Menschen, die sich zu Gott zählen, ich würde sagen, unter der Gemeinde, also unter dem Schirm der Gemeinde, Mitläufer kann es geben, unter den Jüngern, also ich würde sagen, Mitarbeiter, Menschen, die wirklich aktiv sind, auch da kann Unechtheit geben und Unechtheit kann es geben, werden sehen, unter den Aposteln, also bis ins höchste Grad gibt es Unechtheit und dieses Kapitel geht dran. Und ich würde sagen, fordert heraus, prüf dich, prüf deine Nachfolge, bist du echt oder nicht? Ich weiß, es wird einem sehr übel genommen, wenn man mit jemandem persönlich spricht und an seinem Glauben vielleicht also äußerlich rüttelt durch diese Frage, prüf dich, bist du echt? Also bist du wirklich ein Kind Gottes? Es wurde mir öfters übel genommen, dass Leute ins Zweifeln gerieten über ihren Glauben. Ihr Lieben, Jesus, er weicht nicht aus, sondern er spricht die Leute direkt an, einen jeden, eine jede Kategorie. Und das werden wir auch heute sehen, dass er bei den Jüngern nicht Halt macht, sondern wirklich sie auf ihre Echtheit prüft. Denn nichts ist fataler. Du kannst dich in allem irren. Ja? Du kannst dich irren über den Stand deiner Aktien und alles verlieren oder sonst was. Du kannst dich irren, deine Bilanz auf deinem Konto. Du dachtest, da ist Plus und siehe da, oh, da ist Minus und du verlierst vielleicht dein Haus oder sonst was. Das ist nicht so wild. Aber sich hier in dieser Frage zu irren, das ist fatal. Okay. Wir sehen ab Vers 61 und hier tauchen wir in den Text hinein. Johannes Kapitel 6 von Vers 61, ich lese 60 mit. Viele nun von seinen Jüngern, ja, hier geht es jetzt um die Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, also eine heftige Rede, eine richtig brutale Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wir sehen, wie Jesus das Murren der Jünger definiert. Zu den Juden hat er direkt übers Murren gesprochen. Hier adressiert er jetzt die Jünger. Und er geht von dem Murren rüber und sagt, ist das euch ein Ärgernis? Also Jesus blickt tiefer und sieht, dass dieses Murren einen Beweggrund hat. Also etwas, was sie zu murren bewegt. Und das ist das Ärgernis. Es ärgert sie etwas. Äußerlich würden wir vielleicht mit unserem menschlichen Auge da stehen bleiben und sagen, ja, sie haben gemurrt über die Rede. Jesus, der in das Herz sieht, sieht, dass sie etwas ärgert. Und dass diese Rede, was er gesagt hat, über sich und ja, auch über sie, dass sie das ärgert. Ich muss hier sagen, dieses Ärgernis, es ist zu verstehen wie ein Stolperstein, also wie etwas auf dem Weg, wo du gehen würdest oder das irgendeiner absichtlich hinlegt und ein anderer darüber stolpert. Das ist, was Jesus hier meint oder was die Schrift hier in diesem Zusammenhang meint, wenn es über das Ärgernis spricht. Es ist nicht einfach nur, ah, ich habe mich über etwas geärgert, sondern es ist in einer Form eines Stolpersteins. Und Jesus verwendet das in Matthäus Kapitel 13, da wo er seine Gleichnisse auslegt und er spricht über den Ackerbau und die Aussaat, die dann da getätigt wird, also über den Seemann, der ausging zu säen und das fiel auf verschiedene Böden. Und wisst ihr, der Weizen oder was auch immer war, auf den felsigen Boden gefallen ist. Da gebraucht Jesus das und sagt, hört in Vers 21, Vers 13, er hat aber keine Wurzel in sich, weil er ist auf einem felsigen Boden gefallen, der Same. Er hat keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnisse oder Verfolgungen entstehen um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Er stolpert, er ärgert sich darüber, ist der gleiche Ausdruck. Also es sind verschiedene Situationen, die Jesus bezeichnet als so ein Stolperstein. Menschen, die sich über die Botschaft Christi ärgern und für sie ist das nichts anderes wie ein Stolperstein. Und Jesus sagt auf einer anderen Stelle, wo die Jünger des Johannes zu ihm kommen, und Johannes die Botschaft ins Gefängnis bringen wollen, ob Jesus wirklich der echte Messias ist, da sagt Jesus in dieser Rede und sagt zu Johannes, wohl einem jeden, also gesegnet ist der Mann, es wird ihm gut gehen, der sich nicht über mich ärgert. Ja, also das ist fatal, wenn Jesus, wenn seine Botschaft für uns ein Ärgernis wird, ein Stolperstein. Und wisst ihr, Jesus antwortet weiter auf dieses Ärgernis der Jünger mit der gleichen Art und Weise, wie er das bei der Menge gemacht hat, wie er es auch bei den Juden gemacht hat und so auch zu den Jüngern. Er antwortet mit der Souveränität Gottes und sagt, in diesem, obwohl es euch ärgert, sage ich euch eins, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Es ist im Prinzip genau die gleiche Antwort, die er der Menge gegeben hat in Vers 37, ihr seht es, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hier haben wir die klare Kombination. Der Vater wirkt, der Vater bringt zum Sohn. Sie arbeiten auf dem gleichen Niveau. Da ist Rettung. In Vers 44 bis 46 ähnliche Worte. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und so weiter. Hier sehen wir wieder, Jesus und der Vater wirken. Das ist das Heilswirken Gottes an einem Menschen in das Murren hinein und hier auch in den Ärger hinein antwortet Jesus nicht anders. Er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Hier sehen wir die Parallele, wie er auch zu Nikodemus geantwortet im Kapitel 3, dass er ihm gesagt hat, es sei denn, dass einer von Neuem geboren ist, ja, was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Es nützt gar nichts. Also das Fleischliche, deine Errungenschaften, egal was du aufbringen kannst als Mensch, das bringt nichts und du kannst auch nichts weitergeben. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Aber hier, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Und wisst ihr was? In Vers 65 wird er das nochmal wiederholen. Und das nochmal aufzeigen, seht Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihm von meinem Vater gegeben ist. Also in diesem ganzen Kapitel antwortet er den Mitläufern immer mit der Souveränität Gottes im Heil und sagt, wisst ihr was, trotzdem wird Gott Menschen retten. Egal, was hier stattfindet, egal in welch einem tiefen Unglauben ihr steckt, Gott wird retten. Also, ich möchte weiter im Text gehen. Jesus sagt, der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Wie wirkt denn der Geist? Ich denke, dass Jesus hier absichtlich auch vom Geist spricht, von der Souveränität des Geistes spricht, weil er das auch im Kapitel 3 gemacht hat, weil er in diesem ganzen Kontext rundherum immer wieder den Vater erwähnt hat, die Souveränität des Vaters im Heil, und hier packt er auch noch den Geist Gottes mit hinein, sodass wir sehen, in dem Heilswirken Gottes ist die ganze Dreieinheit Gottes am Werk. Ja, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind mit involviert in diesem Erlösungswerk des Menschen. Und Jesus geht sofort weiter und sagt, okay, wie wirkt der Geist? Ich mache es euch deutlich. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aha. Also, Gott, der Geist, wirkt durch das Wort im Leben der Menschen. Und jetzt würden wir sagen, okay, aber alle, oder wir verkündigen ja das Wort, oder es wurde verkündigt, es wird vielleicht durchs Fernseher verkündigt, oder durchs Radio, oder sonst wie, oder durch große Evangelisationen, und da sind Tausende, die es hören. Was ist mit denen, wenn der Geist durch das Wort wirkt, genauso wie der Vater wirkt, und es wirklich zum Heil kommt, rettet, wird dann jeder gerettet, der es hört. Und Jesus geht hier weiter in Vers 64, aber es sind etliche unter euch, etliche, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben und wer ihn verraten würde. Nein, es ist nicht so, dass einfach jeder, der es gehört hat, das Wort Gottes automatisch dadurch gerettet wird, ja, sondern der Geist Gottes wirkt spezifisch und Gott wirkt an Menschen, die er retten möchte, die werden auch gerettet. Seht Vers 65, und er sprach, darum habe ich es euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Also das muss klar sein. Gott ist derjenige, der rettet. Und die Reaktion darauf bei seinen Jüngern, bei den Juden, bei der ganzen Volksmenge sehen wir augenblicklich in Vers 66. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Ist doch klar. Einer, der so eine heftige Botschaft bringt, der in diesen Unglauben hinein es viermal nacheinander aufzeigt und sagt, Leute, der Vater bringt zu mir und denjenigen, den der Vater bringt, der wird kommen. So eine überwältigende Souveränität auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu dem, der Vater bringt, diese heftige Erlösung, diese Errettung, wo der Mensch sicher und geborgen sein kann, das ist zu weit. Also das ist aus unserer Reichweite. Und alles, was aus unserer Reichweite geht, das ist für uns unbequem. Das ist für den gefallenen Menschen unbequem. Das möchte er nicht. Er möchte Verantwortung haben für alles, was er hat. Und er möchte das Heil im Griff haben. Wir werden gleich sehen, dass die persönliche Verantwortung durch die Souveränität Gottes nicht aufgehoben wird. Nein, sie steht genauso da. Aber was das Heil angeht, sehen wir eindeutig, dass Gott rettet und dass, es sei denn, dass Gott wirkt, niemand gerettet werden kann. Und das ist für die Leute, für die Jünger ein gewaltiges Ärgernis. Und hier kommen wir jetzt nun zu diesem letzten Abschnitt. Es geht von den Jüngern, die ein Ärgernis nehmen, zu den Aposteln. Jesus hat es schon angedeutet in Vers 34, dass er einen jeden kennt, der nicht glaubt und der ihn verraten wird. Nochmal extra erwähnt. Und jetzt hier Vers 67. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortet ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Fragezeichen. Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten. Also, wir sehen unter den Jüngern, unter den Aposteln, unter denen, wo Jesus sagt, ich habe euch alle 12 erwählt. Und hier sehen wir ganz klar, dass Jesus eine Trennung macht. Seine Erwählung hier von seinen Jüngern ist nicht automatisch eine Erwählung zum Heil. Judas wurde nicht zum Heil erwählt, ja, so wie die anderen Jünger, wie wir das auch sehen werden. Sondern Jesus macht hier einen Unterschied. Er sagt aber auch nicht, dass Judas erwählt worden ist zum Verderben. Auch das wäre zu weit gegangen, denn das ist nicht, was der Text sagt. Wir haben hier die unlösbare Frage, auch in diesem Text, die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen, die scheinbar ein Gegensatz sind und wir nicht beantworten können. Wartet, Gott wird sie euch beantworten. Ja. Wir können das nicht zusammenbringen, es sei also wenn wir bei der Wahrheit bleiben und nicht außerhalb der Schrift gehen. Die Schrift zeigt uns beide Dinge ganz klar und deutlich auf. Also, und hier sehen wir Judas. Und ich möchte fragen, wie kam dieser Mann überhaupt zu Jesus? Was war das für ein Mann gewesen, dieser Apostel? Warum hat Jesus ihn auserwählt? Judas ist ein Name geworden, oder besser gesagt, für ein ganz besonderes Ereignis sogar, ja, man würde sagen, man müsste gar nicht viel erklären. Wenn einer hört, du bist ein Judas, so ist die ganze Geschichte sofort deutlich. Ein jeder weiß, wer so genannt wird, er muss einen Verrat begangen haben. Also Judas ist für den Verrat schlechthin geworden, ja. Also das ist auf jeden Fall negativ. Niemand nennt sein Kind Judas. Ja, Von der ganzen Geschichte her wirst du wahrscheinlich nie wieder irgendeinen finden, es sei denn, dass vielleicht irgendein Satanist mit seiner vollen Absicht jemanden Judas nennen würde. Aber ein, ich würde mal sagen, vernünftiger Mensch weiß, wofür Judas steht. Judas selbst ist, der Name Judas ist nichts anderes wie die griechische Abwandlung von einem wunderschönen Namen, von Juda. Also von dem, das viele Menschen getragen haben, mit Ehren getragen haben. Das wäre, also die griechische Abwandlung, das wäre nichts anderes wie zum Beispiel John, die englische Abwandlung oder wie auch immer von Namen Johannes ist. Ja, so war Judas das griechische, der griechische Name von Juda und bedeutete so viel wie Jahwe zu loben, zu lobpreisen. Ihr könnt euch erinnern vielleicht an 1. Mose 29. Da heißt es, und sie wurde noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich Jahwe preisen. Und sie gibt ihm den Namen, da gab es ihm den Namen Juda, weil das ist, wovon es abgeleitet werden kann, also und wird. Gott zu preisen. Dieser Mann, dieser Judas, er kam aus einer Provinz, wenn ihr wieder die Karte vor euch habt, so wisst ihr, dass alle anderen 11 Jünger aus Galiläa kamen, also aus dem nördlichen Teil Israels. Judas war der eine, ein einziger von den Jüngern, kam ganz weit tief aus dem Süden, und zwar 30 Kilometer von Jerusalem, südlich von Jerusalem. Kam er, und das sagt sein Zweitname, Judas Iskariot, also Judas von Kariot. Kariot war unter die Siedlung. Alles lauter Kleinbauern gewesen, die durch Landwirtschaft ihr Geld verdient haben. Nicht so wie oben in Galiläa sehr viele Fischer und durch den Fischfang Geld verdient haben. So waren die Leute unten Kleinbauer. Und Judas kommt unten aus dieser Gegend. Alleine. Alle anderen Jünger kamen von Galiläa. Nun, ich möchte jetzt nicht irgendwas vergeistlichen und sagen, Judas kommt von unten, das ist schon das Zeichen, also südlich ist unten und so weiter. Also, Verzeihung. Lasst uns nicht so weit gehen. Aber das wissen wir, Judas war ein Außenseiter. Und er ist immer ein Außenseiter geblieben. Und wir werden sehen, er wird bis in die alle Ewigkeit ein Außenseiter sein. Warum holt Jesus ihn? Hat sich Jesus in ihm geirrt? Hat Judas etwas anderes vorgetäuscht? Hat Jesus sein Herz nicht gesehen? Oder war Judas am Anfang echt und im Laufe der Zeit unecht geworden? Hat Jesus irgendwie, wir wissen, dass zum Beispiel, wenn Paulus die Qualifikationen für die Ältesten gibt, so gibt er eine Riesenliste, wie sie sein müssen. Hat Jesus diese Liste noch nicht gesehen? Ja? Oder hat Judas überall ein Häkchen gehabt auf seiner Bewerbung? Ich möchte genauso fortfahren, was wir im Text sehen. Es geht als allererst, warum Jesus diesen Mann überhaupt genommen hat, geht es um die Souveränität Gottes. Und aus diesem Grund, sagt Jesus, habe ich euch nicht 12 erwählt? Und Judas gehörte zum Plan Gottes. Und das sehen wir aus vielen alttestamentlichen Schriften. Es wird uns kein Name gegeben, aber es wird uns aufgezeigt, dass aus dem Alten Testament Gott gesagt hat, wie Jesus verraten werden soll. Wie zum Beispiel in Psalm 41, in Psalm 55, in Sacharja 11. Und wir sehen, dass Jesus in Johannes Kapitel 17 darauf Bezug nimmt. Vers 12, das allein möchte ich uns vorlesen. Als ich bei ihnen in der Welt war, das ist aus dem Gebet Jesu, ne? Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Jesus greift nochmal genau auf die 6. Kapitel zu, was er hier behauptet hat, dass niemand verloren gehen wird. Keiner verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Ihr Lieben, der Grund, warum Jesus Judas erwählt hat zu der Schar der Apostel, war, denn es stand so geschrieben. Ich weiß, dass wir hier in einem Konflikt stehen, weil für uns macht das keinen Sinn. Für den menschlichen Verstand, wenn Gottes Souveränität so ist und wenn es so geschrieben steht und es so sein musste, das hebt alle Verantwortung des Menschen auf. Aber wir sehen, dass es nicht so ist. Judas wird nirgendswo in der Schrift beschrieben als das Opfer göttlicher Vorsehung, ja, sondern Judas wird immer beschrieben als derjenige, der sich entschieden hat und der einen durchgehenden Charakter des Bösen hat. Das möchte ich euch hier aufzeigen, durch unseren Text. Wenn wir nochmal lesen, Johannes 6, Vers 70, Jesus antwortet ihnen: Habe ich nicht euch 12 erwählt und doch ist einer von euch ein Teufel? Nicht wird irgendwann sein. In der Zukunft, und momentan ist es ein braver Jünger, ein hingegebener Nachfolger, ein wiedergeborenes Kind Gottes, sondern Jesus adressiert hier und sagt, einer von euch ist ein Teufel, in diesem Augenblick ein Diabolos, einer, ein Verführer, ein Verleumder, das ist ein Gegner, das ist das, was Diabolos meint. Er ist es in diesem Augenblick. Und durch manche Bibelstellen möchte ich mit euch durchgehen und aufzeigen, dass dieser Charakterzug Judas begleitet hat. Er ist es gewesen. Wisst ihr, dass auch in dieser Aussage, die wir gelesen haben, Johannes 17, Vers 12, Jesus, wo er sagt, er ist ein Sohn des Verderbens. Als nur der Sohn des Verderbens. Wisst ihr, dass diese Bezeichnung Sohn des Verderbens, was Jesus auf Judas dort bezieht, haben wir nur noch einmal, finden wir in der Schrift wieder. Und ratet auf wen? Auf den Antichristen. Ja, in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 wird dieser Ausdruck nur noch einmal verwendet und es geht um den Antichristen, der Sohn des Verderbens. Und das ist, was Jesus hier auf Judas bezieht. Das ist, was er gewesen ist die ganze Zeit. Was hat ihn zu Jesus getrieben? Ich denke, dass ihn das Gleiche getrieben hat, wie auch die anderen Jünger von außen hin gesehen. Sie haben in Jesus den Messias gesehen, den Erlöser Israels in der jetzigen Zeit. Jetzt, ihr wisst, dass die Jünger bis zum, to the very end, also bis zum, schon kurz vor Jesu seinem Tod, haben sie noch immer gedacht, jetzt wird er verherrlicht, jetzt wird er ein König. Und die zwei Brüder, Jakobus und Johannes, sie kommen zu ihm und was fragen sie? Herr, dürfen wir zur Rechten und zur Linken sitzen, wenn du gleich hier aufsteigst und regierst? Leute, sie alle hatten, ich würde sagen, menschliche Vorstellungen, also irdische, auf den Messias auf diese Erde gebunden. Und bei Judas war das nichts anderes, mit einem Unterschied. Judas war noch zusätzlich unecht. Ja. Judas sah in Jesus den Prophet, dass er irgendwie profitieren kann. Vielleicht hing es auch damit zusammen, dass Judas, der da unten wohnte als Kleinbauer, immer hart schaffen musste für seine 3 Pfennige, die er gekriegt hat. Und das Geld ihn schon immer fasziniert hat. Und dass er sehr sorgfältig und sparsam gewesen ist, weil er nicht viel hatte und immer viel wollte. Und du sagst, okay, ja, das sind alles vielleicht Spinnereien, die man sich denkt. Wovon ich das ableite, lasst uns zu Johannes-Evangelium gehen, wenn wir etwas weiter blättern. Johannes Kapitel 12, hier sehen wir Johannes Kapitel 12, hier, das offenbart nochmal dieses begierliche Herz des Judas nach Geld. Ich lese uns erstmal aus, ihr könnt bei Johannes 12 bleiben. Aber ich lese aus den Anfang aus Matthäus 26, Vers 6. Als nun Jesus in Bethanien im Haus Simon des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Also diese Frau, die kommt zu Jesus, die zerbricht das Fläschchen. Also wenn einer so ein Fläschchen zerbricht, hier ist ein Zeichen, es wird alles leer gemacht und es wird ausgewischt. Ich weiß nicht, ob dort Bruchstellen gab für einen sauberen Bruch oder wie sie das gemacht hat. Es ist uninteressant, aber sie zerbricht dieses Fläschchen, um alles auf Jesus auszuschütten. Als das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Und Johannes ist es, der hier genauer wird und sozusagen die Farbe in das Bild der anderen Evangelien dazufügt und sagt, da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, also der von Kariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Wisst ihr, das ist überall das Anhängsel an Judas, der Verräter. Das verfolgt ihn bei allen Evangelisten. Vers 6, warum hat man die Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Leute, er wusste sofort die exakte Summe. Er kannte sich aus. Hier ging es um Geld, hier ging es um Sparsamkeit, hier ging es, wie man etwas verkaufen kann und was man dafür kriegen kann. Und Judas weiß genau, oh, 300 Denare. Ein Denar war ungefähr der Lohn eines Tagelöhners. Das heißt 300 Tagelöhne. Leute, das wäre ein Jahresverdienst. Wann hast du für deine Frau oder für letztens so ein Parfüm gekauft? Ein Jahreslohn. Also Judas ist explodiert und sagt, boah, 300 Denare auf einen Schlag. Boah, verschüttet, weg. Ein Jahreslohn. Warum? Und Johannes führt uns weiter in das Herz des Judas und deckt ihn auf. Er ist ein Teufel, fortlaufend. Er war nie was anderes gewesen. Die Geldgier, das ist das, was ihn gefangen hatte und wozu er gelebt hat. Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte. Aber fromm war der. Das kann man ihm nicht nachsagen. Er dachte, er hat nicht gesagt, boah, warum habt ihr es nicht mir gegeben, sondern den Armen gegeben. Er war sehr mitfühlend und sehr freigebig. Das sehen wir gleich, wie freigebig er war. Das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Und Elberfelder übersetzt es, und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Darum geht es. Das war Judas. Und da sehen wir, das Geld hat ihn gepackt. Vielleicht wurde er gerade Kassenwart, weil er so sorgfältig aufgepasst hat. Weil er vielleicht jeden Pfennig auf dem Boden aufgehoben hat und sehr sparsam war und gesagt hat, Leute, nee, wir kaufen lieber dort Brötchen. Da sind sie 1 Cent günstiger. Oder lass uns zu dem Supermarkt gehen. Lass uns zum Aldi gehen oder sonst wo. Und die haben gesehen, okay, der Mann kann mit Geld umgehen, du kriegst die Kasse. Oder hat er sich angeboten? Das wird uns nicht gesagt, aber es wird uns gesagt, dass er ein Dieb war, die ganze Zeit. Und wie Elberfelder übersetzt, und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Dieser Mann hat permanent nicht einmal, nicht, dass er sich einmal vergriffen hatte und die Rechnung vielleicht, die Arztrechnung für seine Oma oder Mutter bezahlen wollte, sondern er hat permanent aus der Kasse Jesu genommen. Sehen wir die Verdrehtheit, die Verkehrtheit, die Bosheit dieses Mannes. Er geht mit dem Sohn Gottes. Er hat gehört, vielleicht wie die anderen, wie hier Petrus gesagt hat, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus. Er hat gehört, was sie von Christus halten. Und er hat gesehen, dass Christus Gott ist. Und er hat kein Problem, aus seiner Kasse zu nehmen und zu veruntreuen. Das ist das Herz des Judas. Und ich möchte uns aufzeigen, dass gerade dieses Handeln, diese Herzenshaltung der Geldgier ist nicht eine einmalige Sache, sondern offenbart, ich sage mal, offenbart einen ganzen Komplex, eine ganze Lehre, ganze Denkweise, die ganze Philosophie, was dahinter steckt. Und zwar, wenn ihr den Brief liest des Paulus an Timotheus, da zeigt Paulus etwas auf von Menschen, die geldgierig sind, was alles dahinter steckt. Es ist nicht einfach nur, ach, es wäre schön, eine Lohnerhöhung zu haben. Das ist etwas anderes. Wenn ein Mensch geldgierig ist, so ist dort definitiv ein Riesenproblem vorhanden. Hört, wie Paulus da dran geht und das beschreibt. 1. Timotheus 6, Vers 3. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, also du denkst, okay, was hat das hier bitte schon mit Geld zu tun? Das ist seine Einleitung dazu. Er macht einen Unterschied und sagt, es geht um eine Lehre. Ja? Lehre ist schon ein ausgearbeiteter Gedanke, ein systematisch ausgearbeiteter Gedanke, zumindest sollte es sein. Ja? Das ist eine Lehre, ist mehr wie einfach nur ein Satz oder so. Ne? Und Paulus sagt, okay, hier geht es sogar um die Lehre und es gibt einen Unterschied. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet, also das ist auf der einen Seite, und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht. Hier sind zwei Lehren, die gegenüberstehen. Und jetzt wird er aufzeigen, was das für eine Lehre hier ist. Vers 4. So ist er aufgeblasen, also alle, die jetzt nicht diese richtige Lehre unseres Herrn, die gesunde Lehre des Herrn Jesus, sondern eine fremde Lehre vertreten, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krank an Streitfragen und Wortgefechten, also aufgeblasen, versteht doch nichts, krank, woraus Neid und so weiter folgt, weiter von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben, der Wahrheit beraubt sind, ja, also wir haben aufgeblasen, krank, verdorbene Gesinnung, Wahrheit beraubt, sie meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Das ist Volltreffer auf Judas. Die meinen die Gottesfurcht, die meinen mit Christus zu sein, Jesus anzuhängen, mit ihm mitzugehen und so weiter und so fort. Da kann man Profit rausschlagen. Da ist was dahinter, das macht Sinn. Und Judas, er geht mit. Sie meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Als allererstes sagt Paulus, von solchen halte dich fern. Und jetzt Vers 6. Es ist allerdings, er macht einen Einschub. Leute, denkt nicht, dass die Gottesfurcht keinen Gewinn bringt. Okay, das ist so. Aber es geht um was anderes hier, und zwar um die Gefahr, um die Schwierigkeit, um dass das Herz wirklich aufgedeckt ist, wie das Herz eines solchen Menschen ist. Und Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen werden. Das ist, was man wissen muss. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Warum? Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist, und im Griechischen fehlt weder die noch eine, ja, denn die Geldgier ist Wurzel alles Bösen. Schlachter fügt hinzu, eine Wurzel alles Bösen. Luther, die, also, denn die Geldgier ist Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen zugefügt, das ist Judas. Von der großen Schar, die ihren Unglauben gezeigt haben, die ihr Murren gezeigt haben, die sich über Jesus und seine Lehre geärgert haben, der Letzte ist Judas, der all das verleugnet, am Ende und den Glauben an Christus verleugnet und alles. Und wir kennen seinen Untergang, wir kennen sein Ende. Wisst ihr, Judas, sein Herz, kann nicht nur an seinem Charakter hier so beschrieben werden, was er wirklich war, sondern stellt euch vor, wenn dieser Mann, wir hier auch durch Paulus sehen, dass das eine ganze Philosophie ist, eine Denkweise, ja, das kommt nicht einfach über Nacht und geht am Morgen, sondern das ist, was ihn gefüllt hat, das war seine Lehre. Und jetzt stellt euch vor, wie Judas getickt hat und wie Jesus über Geld geredet hat, wie Jesus gepredigt hat. Kennt ihr das manchmal, dass wenn von vorne gepredigt wird, dass ihr denkt, boah, das hat er wegen mir gesagt oder hat er irgendwas gehört, hat ihm irgendjemand was verraten und jetzt hat er was gesagt, das trifft genau auf meine Situation zu, boah. Und manche sagen dann, das ist eine Frechheit. Wie kann das sein, dass er das so direkt sagt? Ihr Lieben, jetzt nicht auf uns bezogen, aber das, was ich kenne, was uns die Schweizer immer wieder gesagt haben, mit denen wir zusammen waren, die hatten ein Sprichwort. Und das hieß so, wenn du in eine Schweineherde einen Stein reinschmeißt, was meinst du, welche Sau brüllt? Ja? Die getroffen wird. Ja? Und wisst ihr was? Wenn wir unter dem Wort Gottes sitzen und hören und wir getroffen werden und es uns anspricht, so ist das ganz normal. Und stellt euch vor, Judas, er dachte natürlich, Jesus kennt ihn nicht, aber die ganzen Predigten Jesu, immer und immer wieder. Denkt an die Bergpredigt, wo Jesus über das Geld geredet hat. Denkt daran, wie Jesus gesagt hat, niemand kann zwei Herren dienen. Ja, du kannst nicht dem Mammon dienen und Gott, das geht nicht. Das hat Judas gehört. Er war dabei, es sei denn, er war einkaufen, jedes Mal bei diesen Geschichten. Aber Jesus hat viel gelehrt und er hat direkt und persönlich gelehrt. Und wenn ihr hingeht und nur diese letzten Tage Jesu anguckt, wie oft Jesus seine Jünger gewarnt hat und wie er auch gesprochen hat von seinem Ende, wie er sterben wird, dass er gekreuzigt wird und dass er verraten wird, das war in Judas drinnen, der Verrat war in der letzten Woche drin. Und wisst ihr, er kam ja immer wieder dazu. Zumindest wissen wir ganz genau, Johannes Kapitel 13, Judas war wahrscheinlich davor dem 13. Kapitel, vielleicht zwischen dem 12. Kapitel und dem 13. Kapitel, ist eine Lücke bei Johannes. Johannes geht sofort von 12 auf 13 rüber, von der Lehre Jesu zur Fußwaschung. Aber dazwischen wird uns berichtet, Judas, er war so verärgert darüber, dass jemand 300 Denare auf Jesus ausgeschüttet war. Das war ein Auslöser für ihn. Er geht hin und verrät Jesus. Und dann kommt er zurück und Jesus wäscht ihm die Füße mit allen anderen Jüngern. Und Jesus spricht darüber, einer wird ihn verraten und da sitzt der Kerl. Und Jesus spricht darum, wehe dem, der verraten wird. Diese Härte des Judas ist unermesslich. Ja. Die ganze Ignoranz auf das, was Jesus gelehrt hatte. Er hat es weggeschoben, er hat es verdrängt, er hat es ignoriert. Und hier sehen wir die persönlichen Entscheidungen des Judas. Wir sehen sein Herz, wir sahen die Souveränität Gottes, wir sehen aber auch die Verantwortung des Menschen. Und dass Gott es deutlich macht und sagt, guck mal, wie Judas gehandelt hat und wie Jesus an ihm gearbeitet hat, immer und immer wieder. Und Judas blieb hart. Judas blieb hart. Ja. Ich möchte hiermit beenden, dass Apostelgeschichte 1, Vers 25, finden wir eine traurige Aussage über Judas. Hier sagen die Apostel, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, wird ja sozusagen ein Ersatz eingesetzt anstatt von Judas, von dem Judas abgewichen ist, ja, nicht den Gott umgebracht hat, sondern von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. So krass, dass sogar gesagt wird, für die Hölle, er hat seinen eigenen Ort. Er hat seinen eigenen Platz mit all der Strafe, mit all der Sünde. Also hier wurde die größte Sünde begangen. An keinem anderen wurde so gearbeitet wie an Judas. Niemand hat so einen Lehrer gesehen wie Judas. Niemand war so nah dran wie an Judas. Und desto größer die Verantwortung, desto größer das Gericht, wenn man das vernachlässigt und verachtet. Ja, Judas hat auf all das nicht reagiert. Auch selbst auf das nicht, wo Jesus am Tisch sehr direkt wurde. Ja, wo er schon gesagt hat, einer von euch, und mit dem ich also das Brot eintauche. Und wo Johannes gefragt hat, wer ist es, kannst du es mir verraten? Natürlich war das im ganzen Konzept des Passa, denn es heißt, wo Johannes ihn gefragt hat, da taucht Jesus das Brot und gibt es Judas. Und so wie das Passa gefeiert wurde, wissen wir, dass Judas der Ehrengast war und Johannes das nicht verstanden hat. Obwohl er danach gefragt hat und Jesus das gesagt hat und ihm gegeben hat, war es nicht klar. Darauf lässt sich Folgendes schließen. Judas lebte ein perfektes Heuchlerleben. Es gab keinen besseren Heuchler wie Judas. Ja? Darin war er gut. Dass selbst bei so einer Ansage wie hier beim Tisch sehen wir, dass die Jünger nicht reagieren. Und wo Judas ausgeht, wo Jesus ihm sagt, was du tust, das tue bald. Also beeil dich, geh hin. Denken die, er geht was besorgen. Er hat ja die Kasse. Ja, er ging was besorgen. Eine Schande, dass Menschen so nah sein können und doch so fern. Und ich möchte dieses sechste Kapitel damit abschließen, um aufzuzeigen, nochmal um zu erinnern, dieses Kapitel ist ein Kapitel des Tests. Ja, hier wird der Spiegel vorgehalten für uns, für einen jeden. Wir verraten Jesus vielleicht nicht auf so eine Art und Weise. Niemals würden wir das tun. Aber vielleicht verraten wir ihn dadurch, dass wir ihn verleugnen, in dem Sinn, dass wir uns schämen, wo es gilt, ein Zeugnis weiterzugeben, wo es gilt, zu Christus zu stehen, zu der Botschaft, da schämen wir uns. Und wir verkaufen ihn nicht wortwörtlich, ja? Aber wir drehen uns von ihm ab, wir stehen in diesen Gefahren, in diesen Herausforderungen. Hier diese Botschaft möchte dich ermutigen und sagen, die Botschaft von Kapitel 6, diejenigen, die der Vater bringt, die sind Kinder Gottes. Und wenn du als Kind Gottes, wenn du einer bist, wenn du weißt, wenn du das erlebt hast, dass Gott dich zu Christus gebracht hat, dann leb so. Fürchte dich nicht. Du bist sicher und geborgen in seiner Hand. Du darfst ein Zeugnis geben, du darfst zur Wahrheit stehen, ganz egal wie, auch wenn du Freunde verlierst. Das ist der Unterschied, ihr Lieben, die Botschaft des Christus ist etwas anderes. Es geht nicht immer darum, dass wir zu jedem freundlich sein müssen und ja, niemanden beleidigen. Es geht Gott als allererstes darum, dass wir die Wahrheit verkündigen, dass wir zur Wahrheit stehen. Ja, wir sollten freundlich sein. Ja, wir sollten frohe Kinder Gottes sein, denn wir haben den Grund dazu, aber niemals auf Kosten der Wahrheit. Und gerade in unserem Weltreich in Deutschland, wo man so darauf achtet, alles politisch korrekt zu machen, Leute, die dieses Kapitel studieren in den Gemeinden, sie sollten verstehen, besucherfreundlich bedeutet einzig und allein, dass man auf den Besucher zuallererst achtet, und das ist Gott. Das ist besucherfreundlich, dass wir es Gott recht machen, dass wir die Wahrheit sagen, ob es den Leuten passt oder nicht. Natürlich in Liebe. Aber wir sehen, dass Jesus schon nach dem ersten, wo die Leute seine Botschaft nicht verstehen und sich ärgern, er könnte doch sagen, Leute, Moment mal, lass uns das von einer anderen Seite dran gehen. Ich erkläre es euch anders und verständlich machen. Jesus war der beste Lehrer. Warum hat er es nicht gemacht? Nein, er hat noch mal eins draufgelegt und hat gesagt, oh, ich habe hier einen Vers übersprungen, in diesem Zusammenhang sehe ich, Vers, ich lese mal von Vers 16, Verzeihung. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch ein Ärgernis? Vers 62, wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Und Jesus sagt, Leute, was ist, wenn ich euch klar ins Gesicht sagen würde, dass ich neben Gott auf dem Thron bin, wenn ich dahin auffahre? Das, was Stephanus später macht und augenblicklich dafür umgebracht wird. Also, sie ärgern sich schon, sie murren. Es ist ein Stolperstein. Und Jesus legt nochmal so ein bisschen Wahrheit drauf und sagt, das ist die Wahrheit, ihr Lieben. Und es geht darum, dass ihr euch prüft. Gefällt euch die Wahrheit oder nicht, das spielt keine Rolle in dem Sinn, was die Menschen denken. Einzig und allein, was sagt Gott? Ist das richtig, was Gott sagt? Und daran müssten wir uns halten. Wenn zwei oder drei kurz beten möchten, lasst uns das tun.